Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS1 mit dem Treffpunkt. 8 Minuten nach den 9 vor 4 oder 5 Stunden hat es bei Ihnen vielleicht ganz ähnlich getönt. Zuerst einmal ab unter die Dusche, den gröbsten Schlaf wegspülen, dann die Zähne putzen. Und schlussendlich, wenn Sie noch Zeit haben, noch ein bisschen Haar föhnen. Alles im Badzimmer, logischerweise. An dem Ort, wo die meisten von uns den Tag anfangen. Der Ort hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Die Art und Weise, wie man das Badzimmer braucht, ebenfalls. Vom Zuber zur Wellness-Oase, das ist der Treffpunkt auf dem Eis mit der Ladina Spiess. Badzimmer, das ist sehr ein persönlicher Raum. Die einen, die lieben die kühle Plättli-Atmosphäre, andere dekorieren ihr Badzimmer mit allerlei Kitsch und Klimbim und andere wieder, die passen das farblich wunderbar aufeinander ab. Die Cornelia Büttler, sie hat das Wunder genommen, wie die Badzimmer von den Leuten eigentlich so aussehen und hat auf der Strasse Jugendliche und Erwachsene nach ihrem Badzimmer gefragt.
Badewanne, Waschbecken, so ein paar Schränke, weiß.
Also es hat so zwei Brünneli und einen Spiegelschrank und eine Badewanne mit einer Dusche und noch einen Haken, um die Tücher aufhängen.
Und fühlst du dich drin wohl? Bist du gerne im Badzimmer? Es gibt ja Leute, die lesen stundenlang im Badzimmer.
Also wenn es nicht Zimmer ist, bin ich echt nicht im Badzimmer.
Also es ist weiss und ja, angenehm gross. Es ist einfach da, aber es ist nicht besonders.
Also weiss, einfach schmal und der Boden ist dunkelbraun und die Wände sind hellbraun. Älter eingerichtet einfach.
Fühlen Sie sich wohl oder ist das für Sie einfach ein Ort, wo es halt braucht?
Also da sitzt man nicht den ganzen Tag drauf, oder?
Wohnt ihr in einer WG? Wer putzt damals Badzimmer?
Ja, ich putze echt meine Hälfte. Und ja, die andere ist schmutzig und meine ist sauber. Von dem her stimmt es für mich.
Wie sieht das Badzimmer aus?
Ja, zwei Brünneli, eine Scheisse, eine Badwanne und eine Dusche.
Hat es irgendetwas Merkmalartiges noch, was von anderen Badzimmern unterscheidet?
Ja, es ist unter der Dachschräge. Auf dem WC warst du, musst du schauen beim Aufstehen.
Gibt es Leute, die in eurer WG stundenlang das Badzimmer verbarrikadieren?
Ja, Sonntagabend. Ja. Wenn man da mal alles abschabt, die Haare und Zeug und Geschichten. Ja, Sonntagabend ist aber ein bisschen Andrang.
Ich wohne zu Hause.
Und wie sieht bei dir das Badzimmer aus?
Ja, ganz normal. Dusche, WC, Eisbrille, grosser Spiegel.
Ist es schön, das Badzimmer, oder ist es einfach funktional?
Ja, beides. Ist auch oben raus, Dachschräge. Dann kann man schön Berge schauen.
Das ist natürlich nicht schlecht, wenn man unter der Dusche steht oder vielleicht sogar in der Badwanne liegt und noch in die Berge schauen kann. Bei mir im Studio ist Kathrin Eberhardt. Sie ist Architekturhistorikerin. Frau Eberhardt, wir gehen mit Ihnen in dem Treffpunkt auch die Geschichte durch vom Bad, wie sich das entwickelt hat. Zuerst einmal Ihr eigenes Bad. Wie sieht das aus? Können Sie uns das beschreiben?
Ja, also wir wohnen in einer Wohnung von einem Jugendstilhaus und da hat man irgendwann in den 50er oder 70er Jahren, weiss nicht genau wann, hat man die ehemalige Vorratskammer von der Küche hat man einem Badzimmer zugeschlagen, weil man das Gefühl hatte, das Badzimmer sei zu klein. Mhm. Jetzt haben wir ein wunderschönes, grosses Badzimmer, aber ein bisschen zu wenig Stauraum in der Küche.
Ist das ein Raum, den Sie gerne nutzen? Also sind Sie viel im Bad?
Nein, eigentlich nicht über das normale Mass raus.
Einfach am Morgen, was halt so muss sein, genau. Und zwischendurch einmal. Jetzt hat man doch Nasszellen in der Architektur. Nasszellen, vor allem das Zellen, finde ich irgendwie nicht so sympathisch. Woher kommt der Name? Wieso hat man Nasszellen?
Der kommt wahrscheinlich aus dem Jargon vom sogenannten Existenzminimum, also wo es darum gegangen ist, an einer breiten Masse von Leuten überhaupt eine Unterkunft zu bieten und natürlich auch ein Minimum an Hygiene. Und da war es dann eher eine Zelle gewesen, eben als ein riesiges Zimmer.
Eben heute hat sich das schon entwickelt. Heute sollte es ein Raum sein, der nicht eine Zelle ist, sondern wo man sich auch wohlfühlen kann, sich schön machen, Zeit verbringen, ein Stück weit.
Ja, das ist natürlich das Ziel von vielen. Aber ich glaube, die Realität ist immer noch eine andere. Wir haben sehr viel Altbausubstanz, wo wir haben auch sehr viel Substanz aus den 60er Jahren, wo noch keine grossen Badzimmer drin sind, wo man muss daran arbeiten eigentlich.
Was darf bei Ihnen im Bad nicht fehlen, Frau Eberhardt?
Also die wichtigsten Sachen sind natürlich die, wo man für absolut selbstverständlich nimmt. Also das ist das fliessende Wasser und am liebsten warm. Eine Heizung ist gut, ein Siphon ist gut, weil ohne Siphon gibt es einfach gewisse Gerüche, die unangenehm sind. Ja, dann ist es schön, wenn man möglichst lange Badwanne hat, braucht auch weniger Wasser. Abgesehen davon, dass es angenehm ist, wenn man blicken kann. Ja, schön, wenn man zwei Brünneli hat, wenn man zu zweiten wohnt. Und noch mehr Brünneli, wenn man noch mehr Leute im Haushalt hat. Einfach, weil die Reibungsflächen kleiner sind.
Das ist so der Standard. Das sind so die Wünsche, die viele haben. Die vielleicht ein kleines Mieterbad haben, wie es früher ausgesehen hat. Das Badzimmer Anno Domini. Anno Domini, das erzählt uns Kathrin Eberhardt als Architekturhistorikerin bei uns im Treffpunkt nach Ricky Epoveri.
Cantare è un'emozione.
Gibt es etwas Schöneres als ein Spaziergang im Herbst? Es ist kühl und windig, plötzlich fängt es vielleicht noch an zu regnen. Man kommt nass und mit ganz kalten Fingern und Füßen heim. Und dann ab in die Badwanne. Das Kerzli oder vielleicht auch zwei und eine Tasse heissen Tee nebendran. Vielleicht auch noch ein schönes Glas Wein, wer weiss, das ist dann eher Geschmackssache. Aber so in ein warmes Bad reinsinken, noch mit Schaum unter Umständen, das ist doch etwas Herrliches. Kathrin Eberhardt ist Architekturhistorikerin. Frau Eberhardt, was haben eigentlich unsere Vorfahren gemacht, wenn sie kalte Füße und kalte Finger hatten? Die sind sehr wahrscheinlich nicht einfach in eine Badwanne hineingesunken.
Ja, da kommt ein bisschen darauf an, was sie unter Vorfahren verstehen. Also die älteste oder von der ältesten Zeugnis, die man hat, das ist weniger in unserem Gebiet, sondern mehr in Mesopotamien, also im Gebiet vom heutigen Irak zum Beispiel, hat man relativ ausgeklügelte Abortanlagen und eben auch Wasserzufuhrsysteme gefunden. Das heisst, es ist gebadet worden, man hat auch können das Wasser wieder abtransportieren. Aber einfach den Hahn anstellen ist natürlich nicht gegangen.
Mm-hmm. Das war eine sehr aufwendige Sache, gewesen, wenn man gebadet hat. Wann war das? In welchen Jahren ungefähr?
Also so erste Ausgrabungen hat man von 2000 vor Christus, wo es wirklich um die Wasserzufuhr geht. Dann das römische Bad, also im Rom von der Antike, hat dann noch ein paar Sachen, wo noch weiter technisch ausgereifter worden sind. Und nachher gibt es dann in der Zeit vom Mittelalter eigentlich wie einen Rückschritt in dieser Hinsicht. Also die Wasserzufuhr wird ganz gehabt. Also die Viadukte gibt es ja gar nicht mehr. Mit dem Untergang vom Römischen Reich werden die eigentlich kaputt gemacht. Es gibt so ganz wenige Zeugnisse, also vor allem mit der Klosterarchitektur im Mittelalter, wo es sowohl Wasserleitung als auch sogar die Hyperkausten wieder gibt, wo man ja in der Antike gekannt hat. Mhm.
Also das heisst, im Mittelalter ist dann eine Zeit gekommen, wo die Hygiene nicht mehr so im Vordergrund gestanden ist, wo dann eben Mesopotamien 2000 vor Christus noch ein Thema war. Dort hat man nicht einfach nur für lustig gebadet, dort ist die Hygiene im Vordergrund gestanden.
Das ist noch schwierig zu beurteilen, aber ich würde jetzt, also mehr weiss man ja vom Rom, von der Antike und von Griechenland. Da sind ja die Thermen vor allem wichtig gewesen. Aber neben den Thermen, die ja öffentlich waren, hat es ja auch die privaten Bäder gegeben. Ich denke, es ist nicht in erster Linie um Hygiene gegangen, sondern es ist in erster Linie ums Geniessen gegangen. Ja, da kann man aber, glaube ich, für alle Phasen von der Geschichte irgendwo sagen, selbst im Mittelalter, wo man dann mit einem Zuber badet und ohne fließendes Wasser baden muss. Also das heisst, wo man alles muss von Hand tragen, das Wasser auftragen aus dem Brunnen, dann erwärmen, in den Zuber reinleeren und so weiter. Selbst dort wird es ein Aspekt auch vom Genuss dabei gehabt.
Also man hat quasi das Bad fast verdient, weil man zuerst hat müssen Holz hacken, auftragen, das Wasser auftragen. Ein rechter Krampf gewesen, bis man können baden. Ist das eine höhere Schicht gewesen, die sich das können leisten konnte? Oder ist das im Mittelalter auch so ein bisschen jeder gewesen, der können, oder mindestens Zugang gehabt hat zu einem Bad, zu einem Zuber?
Nein, das sind eindeutig die höheren Schichten gewesen. Also die Adligen, man kennt Abbildungen auch aus Schlössern und so, wo dann die Zuber mit einem schönen Baumwollstoff noch ausgeschlagen werden oder vielleicht sogar noch ein Stoff oben dran angehängt wird, damit der Dampf ein bisschen drinnen bleibt. Das sind sicher nur ausgewählte Leute, die sich da überhaupt, also man hat ja auch vor allem die Angestellten gebraucht, die dann geschaut haben, während man im Bad drin war, dass dann das Wasser immer schön warm bleibt und so. Also da muss man sich schon für ganz, ganz selektierte Schichten nur vorstellen.
Und die anderen? Die anderen? Es kommt so das düstere, dunkle, stinkige, sage ich jetzt böse, Mittelalter
also
zum Vorschein.
Also es hat natürlich etwas Wahres, da mit dem stinkigen Mittelalter, aber es hat auch dort mal, Badestuben gegeben, die sind eigentlich öffentlich gewesen. Wobei die Badestuben, da weiss man nie so genau, wer jetzt da genau gewesen ist. Also, erstens gibt's, glaub, sogar Inventar von Badestuben in Frankreich, wo man dann gar keine Badewanne gefunden hat, sondern nur Betten.
Also, ein Buff ist es eigentlich gewesen, anstatt ein Bad.
Eigentlich schon. Und auch, die Ausbreitung von der Syphilis, sagt man, geht auf, also, hat man gesagt, gehe auf die Bäder zurück. Wobei, das muss man auch mit Vorsicht geniessen, weil natürlich die moralischen oder sagen wir mal die religiösen Vorgaben von der Zeit eigentlich auch eine Abkehr vom Körper gewünscht haben und eine Hinkehr zum Geist, weg vom Körperlichen hin zum Geistigen. Und eigentlich dadurch schon die grosse Aufmerksamkeit vom Körper eigentlich nicht erwünscht war, vom Klerus, von den Kirchenvätern.
Dafür hat es eben intensiv geschmeckt. Wir machen einen grossen Gump führen in die Neuzeit, in die Schweiz, wo es die ersten Badzimmer gegeben hat. Wann war das? In welchem Jahr? Hat man können sagen, mal, jetzt haben die Leute mehr oder weniger Zugang zu einem Bad, eventuell sogar in ihrer eigenen Wohnung?
Also in der Schweiz, da ist es ein bisschen schwierig, weil nationalstaatliche Grenzen zu ziehen, ist da noch schwierig. Ich würde mal sagen, in der Romandie geht man viel mehr mit den Trends, die in Frankreich bestehen, im Tessin wahrscheinlich mehr mit Italien und wir Deutschsprachigen mehr mit dem deutschsprachigen Raum. Also das heisst zum Beispiel das Bidet, das in Frankreich sehr normal zum Standard gehört, da sieht man in der Romandie auch sehr viel öfter als bei uns in der Deutschschweiz. Aber trotzdem, also die Frage, wann das angefangen hat, zwischen 1860 und 1900 kommen natürlich die Städte überhaupt erst ihre Zentralwasserversorgung über. Das heisst, es gibt Druckwasserleitungen, das Wasser kann dann in die Haushalte aufgezogen werden und dann fängt man an, am Anfang einfach ein Zimmer als Badzimmer dann sozusagen einzurichten. Das sieht dann sehr grosszügig aus am Anfang. Wobei eben, man muss auch da sagen, das sind ausgewählte Schichten, die sich überhaupt die sanitären Apparat leisten können. Also das ist nicht der Durchschnitt der Leute. Aber die sich es leisten können, die richten sich das dann sehr grosszügig, opulent, auch in der Zeit vom Historismus natürlich auch dann fast ein bisschen ähnlich wie die reich dekorierte Räumlichkeiten ein. Das heisst, Porzellanschüsseln haben dann noch Ornamentik und so weiter und so fort.
Also da hat man dann richtig Gas gegeben, dass man sich eben wohlgefühlt hat in diesem Badzimmer.
Oder dass man repräsentiert hat.
Das ist natürlich, da hat man es dann gezeigt, den Gästen.
Also ich würde es nicht ausschliessen. Gerade die, die natürlich Pioniere waren, jetzt auch in der Schweiz zum Beispiel, der Sidney Brown von Brown und Boveri in Baden, der hat zum Beispiel eines von den ganz frühen Badzimmern gehabt. Und da ist sicher auch darum gegangen, um zu zeigen, was man hat.
Was man Schönes da hat können erbauen, wie viel Geld das man hat, schlussendlich ist es um das gegangen. Kathrin Eberhardt, danke vielmals. Wir hören noch mehr von ihr im Laufe von dem Treffpunkt. Jetzt wollen wir wissen, wie ist eigentlich Badekultur bei Ihnen daheim gewesen, wenn Sie vielleicht schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und früher auch als Kind sich erinnert, wie das war. Vielleicht tatsächlich noch mit dem Zuber, wo man hat das Wasser heiß machen und dann reinleeren. Läutet Sie uns doch auf 0848 440 222 Badegeschichten da in unserem Treffpunkt. Wie haben Sie es früher erlebt, all Kind gleichzeitig in die Badwanne oder im Zuber? 0848 440 222.
I took my guitar and said goodbye to all the girls. Traveling a long time, sometimes lonely, always free. Of course I have my best friend with me. Music is my best friend, here and everywhere. All the way I'm going, song is in the air. Music is my best friend. Music is my love. Music is my best friend, and I can't get enough. Felt the pain of heartache. I know the kiss of blue. Remember days of sorrow, but I always made it through. I'm back now in my hometown with my guitar, as you can see. Yes, what I've been doing, just listen to me. Music is my best friend, here and everywhere. The way I'm going, a song is in the air. Music is my best friend, music is my love. Music is my best friend, and I can get it. I'm going, a song is in the air. Music is my best friend, music is my love. Music is my best friend, and I can't get enough. Music is my best friend, and I can't get enough.
Never end.
Es ist 5 Minuten über 9:30 und das ist der Treffpunkt auf DRS1. Und wir sind im Badzimmer mit dem Treffpunkt heute Morgen. Nicht, dass wir nicht zum Badzimmer ausgefunden hätten, sondern weil es halt einfach ein Ort ist, wo wir alle brauchen, wo wir alle nutzen, tagtäglich am Morgen, am Abend und zwischendurch auch noch. Vorher haben wir mit der Kathrin Eberhardt, sie ist Architekturhistorikerin, Geschichte so ein bisschen Revue passieren lassen in Kürze, wie das Bad überhaupt so entstanden ist, von 2000 vor Christus bis heute. Das heisst, wir sind dort stecken geblieben bei der Frage, wann hat es eigentlich Badzimmer in der Schweiz gegeben? Und jetzt gehen wir von dem Badzimmer aus, wo wir kennen, das Bad, eine Dusche, ein Brünneli, ein WC. Frau Eberhard, seit wann gibt es das bei uns in der Schweiz? So, dass in jeder Mietwohnung einfach ein Bad dazugehört.
Das ist schon eine Entwicklung, die eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. In Amerika natürlich früher, also teilweise schon seit den 20er, 30er Jahren. Die Vorgänger waren eigentlich die Hotels, wo erste Bäder dann jeweils ihren Zimmer zugeschlagen haben. Und das war auch von der Komprimierung her das Vorbild gewesen, also auf knappstem Platz ein ganzes Badzimmer.
Also was man in einem Hotel gemacht hat, das hat man dann auch für Privatwohnungen übernommen. Privatwohnungen baden, wir haben auch die Hörerinnen und Hörer gefragt, wie haben sie es erlebt früher? Wie hat man bei ihnen daheim gebadet? Und am Telefon habe ich Marie Baumann aus Steffisburg. Grüezi, Frau Baumann.
Grüezi wohl.
Frau Baumann, wie haben Sie denn früher gebadet?
Oh, ganz, ganz früher als Kind hat Mutter gäng so einen Zupper, hat man dem gesagt, auf einen Stuhl da. Und nachher haben wir dort gebadet. Eins nach dem anderen einfach, oder?
Und zwar?
Wir waren drei Mädchen gewesen, und nachher haben wir noch zwei Cousins im Haushalt gehabt. Und dann hat einfach eins um den Zahn, hat man wieder ein bisschen frisches Wasser getan, wieder ein bisschen warmes Wasser getan, und dann hat sie uns dort runtergeschraubt, Haar gewaschen und richtig runtergeseifert. Eins nach dem anderen.
Frau Baumann, ist das etwas, was Sie gerne gemacht haben? Oder haben Sie gedacht, wenn nur nicht Badetag ist?
Nein, das ist wunderbar.
Sicher?
Ja, das ist wunderbar gewesen, weil wir sind alle zusammen daheim gewesen, oder? Und dann, das ist ganz lustig gewesen. Und die Mutter hat ein kleines Liedchen gesungen dazu. Das war eine fröhliche Sache gewesen.
Und das war an einem Samstag, nehme ich jetzt an?
Ja, meistens an einem Samstag, ja.
Und hat das irgendwie noch so ein Ritual gehabt? Die Mutter gesagt, so, jetzt Kinder, alle antraben, abzüchen und dann hobless sie dort sauber rein?
Ja, das hätte man müssen, da um den Weg sein. Da hätte man nicht noch voraus spielen können. Und einfach müssen parat sein, dass sie eins um das andere, schon wegen dem Wasser, das Wasser ist schon viel zu schnell abgehalten. Und sie hat einmal einen Fettipp machen, oder?
Und wer hat denn das Wasser wie gewärmt?
Das haben wir auf einem grossen Kocher gehabt. Man hat mit Holz gefeuert, drei Pfannen und ein Schiff, hat man dem gesagt, ein Wasserschiff, wo nur mehr Wasser drin war. Und dann hat man einfach an allen Orten Wasser drin gehabt. Und eben zünftig untergeführt, dass es gekocht hat und dann hat es gut gelangt für alle zusammen.
Ich stelle mir vor, das war eine Hitze nachher.
Ja, das war nicht so schlimm. Wir sind auf dem Stadthalter gut in Bümplitz aufgewachsen und das war sehr, sehr grosszügig. Der Stadthalter hat ein riesen Bauernhaus gebaut, hat einen Herrenstock gebaut, wo der C.A. Losli drinnen gewohnt ist.
Aha, der Schriftsteller.
Und noch ein Knechtenstöckchen hinten dran. Das waren drei Fürsten, wie man Alben früher gesagt hat.
Frau Baumann, ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir gehen noch zu der Susi Wolf, die, glaube ich, ganz ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie Sie.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Wünsche ich Ihnen auch. Adi, Frau Baumann, auf Wiederhören. Eben, das ist jetzt Susi Wolf, die ich am Telefon habe. Grüezi, Frau Wolf.
Guten Morgen miteinander.
Frau Wolf, ist es ähnlich zu und her gegangen beim Badetag bei Ihnen, wie bei der Frau Baumann?
Ja, wir haben
also unsere Mutter hat alle, wenn sie gewaschen hat, haben wir können baden. Und wir haben in einem alten, grossen Haus gewohnt und unten war eine Bäckerei gewesen, und darum hat sie keine Wäschküche gehabt. Und die Wäschküche war im nächsten Haus gewesen. Und dann mussten wir alle dort durch. Und im Winter haben wir also ganz wenig gebadet. Also ich würde sagen, vielleicht alle 6 Wochen oder alle 2 Monate.
Warum denn das? Wegen dem warmen Wasser oder wieso?
Weil wir mussten verreisen. Und
das war ja verreisen?
Also das heisst verreisen und dort Wäschküche.
Ah, ja.
Und dann hat sie dort mit dem Wäschhafen heisses Wasser gemacht. Und danach hat sie alle Tücher dran da. Und das, wenn wir zur Badwanne rausgekommen sind, zu dieser alten Badwanne mit den Füßen, oder haben wir nur so einen Holzstand gehabt. Wenn wir weniger Wasser hatten, haben wir nur die gehabt. Und danach hat sie uns die warmen Tücher umgeschlungen und dass wir ja nicht verkältet sind. Und über die Haare, das ist früher immer gemeint, man werde sofort krank mit nassen Haaren, oder?
Genau.
Und sind wir eigentlich sehr wenig. Oder hat sie in der Küche oben alle, hat sie so eine Zyberbarat gemacht. Und dann haben wir halt alle dort müssen reinstehen und ein bisschen abgewäscheln und ja.
Ich merke, das sind schöne Erinnerungen, Frau Wolf.
Ja, das sind lustige. Ja, ja.
Aber Sie sind froh, wenn Sie heute nicht mehr selber das warme Wasser kochen und dann in die Zauber rein.
Nein. Wo meine Eltern etwa vor 55, 57 Jahren eine Swissbuie haben, hat der Buimeister damals gesagt, sie hat doch nicht, also mein Vater war ein ganz einfacher Arbeiter gewesen, oder? Und da hat man ja auf jeden Rappen müssen schauen damals. Und dann hat er gesagt an meinen Eltern, ja nein, doch nicht das Badzimmer, das sind nur die Besseren.
Oh. Aber sie haben sich ja dann hoffentlich gewehrt und gleich ein Badzimmer
und
gemacht.
Meine Mutter hat damals gesagt, sie hat in den Hotel gearbeitet und dann hat sie das immer gehabt. Und dann hat sie gesagt, also sie will ein Badzimmer und ein Haus drumherum, nicht umgekehrt.
Frau Wolf, Sie schlagen gerade den Bogen zu der Frau Eberhardt, die gesagt hat, das ist das Vorbild gewesen, was in den Hotel war, hat man in den Privatwohnungen gemacht. Ich danke Ihnen fürs Telefon und wünsche auch Ihnen einen guten Tag.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch.
Adi, Frau Wolf, auf Wiederhören. Was hat man eigentlich in die Badwanne rein tun, wenn man gebadet hat? Früher sehr wahrscheinlich Kernseife. Was ist es heute? Die Auswahl ist riesig. Wir reden darüber nach der Natascha.
Thank you.
Das ist der Treffpunkt auf dem Eis. Kleopatra, die hat in Esselmilchbad, zeigt man unsere Vorfahren, haben sehr wahrscheinlich gerade so ein Stück Kernseife mit in den Zuber genommen. Und heute ist es eine riesige Vielfalt, ein grosser Markt. Und für das haben wir einen Spezialisten bei uns im Badzimmer-Treffpunkt. Das ist der Martin Breitenmoser, diplomierter Drogist, Troppe Appenzell. Herr Breitenmoser, in was badet eigentlich die Appenzeller am liebsten?
Ja, genau weiss ich natürlich nicht, wo und in was ihnen das die Appenzeller badet. Aber ich glaube, ich weiss, wo sie es am liebsten täten. Das wäre in einem guten Appenzeller Frischmolke drin. Aber weil es die eben auch nur um jede Ecke gibt, badet es eben auch in die Leute.
Genau, also Hauptsache sauber, oder?
Sauber, genau. Das ist wichtig.
Ist Baden eigentlich für alle gut? Kann man sagen, mal baden, das ist etwas Gesundes? Wie sehen Sie das?
Also grundsätzlich kann man sagen, ist Baden eine gute Sache. Man muss vielleicht etwa zwei, drei Sachen anschauen. Das eine ist, dass man bei schweren Herz- und Kreislaufstörungen, da muss man sicher beim Doktor abklären. Wenig Sinn macht es, wenn man höheres Fieber hat. Dann muss man ja nicht noch in ein warmes Bad steigen. Und der höhere Blutdruck, dort ist es auch nicht ganz gescheit, wenn man im höheren Blutdruck immer ein warmes Bad steigt.
Auch wenn man es gerne hat und würde geniessen, da muss man wirklich aufpassen, wie es dann mit der Temperatur, wenn man jetzt gesund ist, gesund und munter. Was ist für eine Temperatur angenehm und richtig für den Körper, dass man nicht total überhitzt ist oder fast noch friert in der Badewanne?
Ich glaube, es gibt zwei Überlegungen. Die eine Überlegung ist, wenn ich es ein bisschen entspannt, ein Entspannungsbad mache, dann mache ich es etwa zwischen 36 und 38 Grad. Und wenn ich es eher ein bisschen zum Erfrischen machen will, dann mache ich es so zwischen 24 und 28 Grad.
Also das ist so der Durchschnitt?
Das ist etwa der Durchschnitt, ja. Und Badezeit sagt man, sollte nicht mehr als bei der Viertelstunde gehen.
Also die verpausen in der Badewanne, das ist nicht so gesund?
Ja, also wenn ihr nicht vertrinkt, dann geht es.
Es gibt Öl, es gibt Salz, es gibt ein Schaumbad. Was ist eigentlich geeignet für wer? Sie haben uns da ein paar Müsterli mitgenommen von verschiedenen Badezusätzen. Können wir das mal durchgehen? Vielleicht fangen wir mit dem Öl an.
Ja, ich denke, das Ölbad ist sicher etwas, was sich erst später entwickelt hat. Die Schaumbäder sind die, wo man sicher das erste Mal hatte. Und Schaumbad ist einfach eigentlich auch genug, weil es Säfe drin hat, viel Säfe drin hat. Und so hat man natürlich hier schon Kaschmir-Säfe und so weiter. Im Säbe hat man sich dann gewaschen. Ich glaube, Schaumbad ist heute etwas, eher hat ein spielerisches Element drin. Ja. Vor allem auch für Gofen natürlich. Ganz interessant und auch für Erwachsene, die gerne ein bisschen Schaum um sich haben, die spielen die auch gerne mit dem Schaum. Ich denke, dort jetzt vor allem ist das Element ein ganz wichtiges.
Badezimmer putzen nachher inklusive, oder? Wenn man mit dem Schaum ein bisschen rumgerutscht hat.
Ja, das ist bei uns eine Sache von der Frau, bei uns zu Appenzell. Und darum tun wir uns nicht um das kümmern.
Also das Schaumbad hätten wir. Kommen wir zum Öl?
Jawohl, das Ölbad, das ist, denke ich, neben so, auch eine ganz spezielle Klientel anspricht. Das sind Leute, die vor allem, denke ich, trockene Haut haben, Probleme haben mit der Haut und auch gerne Narren, also einen Film auf der Haut haben. Mhm.
Also wo es dann so angenehm weich ist, wenn man über die Haut reinlangt.
Ganz genau. Mhm. Auch, wo vielleicht noch eine Bodylotion drauf tun.
Herr Breitenmoser, Sie können mal all die schönen Öle und so auftun. Und jetzt kommen schon die Düfte zum Vorschein. Das ist ja unglaublich. Was haben Sie uns jetzt da aufgemacht, Herr Breitenmoser?
Ja, ich habe mal probiert, zwei Kategorien ein bisschen reinzunehmen. Das eine ist eine Kategorie, die eher ein bisschen beruhigen, einen Wellnessbereich hat. Und das andere ist halt eher der medizinische Bereich. Also wenn man vom Wellness schwätzt. Ich habe jetzt hier ein Melissenöl mitgenommen, ein Lavendelöl, ein Orangenöl. Und den medizinischen Bereich decken wir also eher mit Rosmarinöl, Eukalyptus und Thymian ab.
Also jetzt der Wellnessbereich, der interessiert mich zuerst. Wie macht man denn das? Da kauft man so ein Öl und tut nur wenig Tropfen rein.
Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Also einmal gibt es ein Fettigprodukt, wo zum Beispiel das Lavendelöl drin ist und da kann man einfach rein tun. Wenn man das Gen selber macht, gibt es ganz eine einfache Möglichkeit. Man nimmt so, kauft so Lavendelöl und tut es in Milch rein.
In Milch?
Milch, jawohl, weil sonst, wenn man das Öl baren ins Wasser rein tut, dann schwimmt es oben auf, oder?
Mhm.
Und man will ja eigentlich, dass es gemischt wird und Milch hat eigentlich einen Emulgator drin,
ja.
Und dadurch emulgiert dann das Öl und dann kann man es tiptop in die Badwanne rein tun.
Ah, wunderbar. Jetzt die Melisse, die ich da gerade habe, schmeckt wunderbar. Für was oder gegen was ist Melisse? Also wenn man sagt, ah, ich brauche jetzt heute Abend Entspannung für die Muskeln und dann nimmt man Melisse.
Ja, wäre jetzt eine gute Idee, zum Beispiel vor dem ins Bett gehen. Mhm. Melisse ist eher ein bisschen neben Schlafförderndes, das beruhigen tut. Und auch neben Krampflösendes. Also ich denke, das wäre jetzt eine gute Möglichkeit. Könnte man jetzt aber auch zum Beispiel mit Lavendel und Orangenblüten mischen. Das wäre eine ganz tolle Sache. Mhm. Ich habe hier eins mitgebracht in dem Entspannungsbad. Das ist dann so eine milchige Angelegenheit, wo genau die drei ätherischen Öle drin sind. Die kann man dann einfach rein tun.
Schmeckt wunderbar.
Mhm. Und dann hat man das gewünschte Bad vor allem so zum Entspannen.
Oder? Und das haben Sie jetzt gemischt? Also jawohl. Sie haben so quasi eine Küche in der Drogerie, wo Sie dann die Sachen zusammenmischen?
Das lassen wir mischen, aber es hat genau die drei ätherischen Öle drin, die wir jetzt vorhin besprochen haben miteinander.
Gehen wir noch zum Medizinischen über. Da sehe ich, offen haben wir schon den Thymian. Ui, das... wirklich fein. Für was braucht man Thymian?
Der Thymian ist natürlich jetzt in der Nase nicht so ein toller Duft, wie jetzt zum Beispiel Orangenblütenduft. Der ist eher kräftig, ein bisschen ein herber Duft. Und ich denke, den braucht man vor allem so ein bisschen als für Husten, für Grippe, Verkältung. Und Thymian ist eigentlich auch eine ganz bekannte Geschichte, die den Schleim fördern tut und für die Luftgänge eine gute Sache ist.
Und Rosmarin und Eukalyptus, kann man das auch mischen?
Ja, tipptopp. Also, Rosmarin ist sicher ein ganz klassisch durchblutungsförderndes Öl.
Mm.
Und Eukalyptus ist so anregend, muskelentspannend und hat auch eine gute Wirkung auf die Luftwege.
Und da haben Sie dann schon Mischungen noch mitgenommen, das Medizinalbad. Ich mache jetzt einfach alles auf und hebe die Nase dran. Ja,
genau.
Wunderbar.
Ja, und dort ist jetzt genau das. Ist ein ganz ein kräftiger Badezusatz, wo man für ganz spezielle Sachen kann brauchen.
Dann haben wir noch Salz, Herr Breitenmoser. Was macht man oder für wer ist Badesalz?
Ich denke mal, Salz hat eher als nicht auch den Charakter von einem medizinischen Bad. Ich denke, ganz gross aufgekommen ist es, wo man so ein bisschen gehört hat, Salz vom Toten Meer. Mhm. Da sind die Salzbäder aufgekommen. Und dort ist ja vor allem auch gegangen bei Hauterkrankungen, im Besonderen Psoriasis. Man weiss aber heute, auch wenn man in der Schweiz Salz vom Toten Meer hat, dass es eben nicht nur Salz vom Toten Meer ist, sondern die klimatischen Verhältnisse, die wir im Toten Meer haben. Aber es hat sich auch gezeigt, dass Salz im Gesamten auch so ein bisschen für den rheumatischen Formenkreis ganz eine gute Sache ist und unter anderem eben auch bei Hautproblemen.
Kann ich dann auch das Kochsalz brauchen, wenn ich jetzt kein Meersalz daheim habe?
Ja, jetzt, wenn wir einmal gar kein Salz daheim haben, geht es natürlich auch mit dem Kochsalz. Wir haben aber bei Salz vom Toten Meer oder Meersalz natürlich deutlich mehr Mineralsalz drin, wie Magnesium und Kalium, die wir zum Beispiel beim Dings gar nicht haben, beim Kochsalz.
Jetzt haben Sie uns noch etwas Spezielles mit, das Badesalz, das Sie gemischt haben. Ich mache jetzt auch das auf. Ups.
Ja, gut. Sepp schmeckt dann natürlich nicht das so wahnsinnig gut. Ist eigentlich auch nicht für Sepp gedacht. Das ist jetzt neben, wenn man zum Beispiel Leute, die Neurodermitis haben, entzündliche Hautausschläge, wenn die auch einmal gehen, wenn baden, sind ja die ätherischen Öle gerade das Gift.
Ja, genau.
Weil sie die Haut eher ein bisschen reizen. Und da haben wir mit Kaolinpulver drin und Magnesium- und Kaliumsalz, die sehr mild sind für die Haut, auch das Wasser weich machen und dadurch eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit haben, auch für die Leute, die Hautprobleme haben, sich ein entspannendes Bad haben.
Also da im Studio hat sich ein Duft ausbreitet, das ist unglaublich, es schmeckt sehr, sehr fein. Noch zum Schluss, Herr Breitenmoser, ein Herbst-Winterzeit-Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer zum Baden?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, ich sage mal da, was wir machen oder wir auch alle wieder sagen. Ich denke, so Herbst, Winter ist ja alles ein bisschen Gefahr, das könnte eine Verkältung kommen oder eine Grippe. Und dann hat man einmal so erste Anzeichen. Mhm. Eben irgendwie zwickt es einmal noch oder man hat Gliederschmerzen oder leicht Kopfweh oder das Fieber kommt langsam. Und dann empfehle ich allen eine Rostkur mit dem Medizinalbad. Das heisst, Man tut handwarmes Wasser einlaufen lassen, bis der Körper bedeckt. Und dann wichtig erst dann, das Medizinalbad rein. Das haben wir nämlich alles in der Decke oben, wo man eigentlich auf der Haut und in der Nase innen haben. Und dann lässt man ein Schüdeli heisses Wasser laufen. Also lang, bis man im Gesicht innen anfängt zu schwitzen. Dann tut man das heisse Wasser abstellen. Und nachher warten wir noch etwa 10 Minuten. Geht nachher zum Bad aus, tut sich abfrottieren und nachher ins Bett. Und dann ist man meistens am nächsten Tag wieder putzfidel.
Da sparen wir den Doktor, einen Rat vom Appenzeller Drogisten Martin Breitenmoser im Treffpunkt zum Thema Badzimmer. Was es für Trends gibt im Bad, das gibt es dann nach den Zähnen bei uns auf dem Eis. Regenhimmel und Bodyblock, Lichteffekt und Farbharmonie, puristische Klarheit und Skulpturen. Wir sind mit dem Treffpunkt nicht in einem Kunsthaus, sondern im Badzimmer. So beschreibt jemand, der Badzimmer verkauft, eben den besonderen Raum. Trends, die wechseln immer wieder, nur eins bleibt, und zwar Badeente.
Die Ente bleibt draußen.
Herr Müller-Lüdenscheid.
Die Ente bleibt draußen.
Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente.
Nicht mit mir.
Ich kenne sie ja erst seit heute.
Wenn Sie die Ente hereinlassen, lasse ich das Wasser heraus.
Die zwei Herren im Bad, auch das gibt es in unserem Badzimmertreffpunkt in dieser Stunde auf dem Eis mit der Ladina Spiess. Wir beschäftigen uns im Treffpunkt von dem Donnerstagvormittag mit dem Raum, wo wir heute sehr wahrscheinlich alle schon gebraucht haben. Ich hoffe es wenigstens, das Badzimmer. Jetzt ist einfach die Frage, soll es ein kleines, herziges Bad sein mit Dusche und schönen Plättchen oder vielleicht sogar eine richtige Wellness-Oase mit Regendusche und Lichtsystem und allem Klimbim für ein neues Einfamilienhaus oder eher für eine Wohnung? In einem der Ausstellungsräume der Firma Sanitas Trösch hat sich unsere Reporterin inspirieren lassen. Sanitas Trösch ist einer der grössten Anbieter von Badzimmern. Und Martina Schneider ist dann mit dem Fachmann durch die Ausstellung in Zürich spaziert.
Über 1000 Quadratmeter Lavabo, Waschtisch, WC, Badwannen und Duschen mit Dutzenden verschiedenen Armaturen, Spiegelschränken, WC-Rollenhalter oder Badzimmermöbel. An diesem Morgen spazieren vereinzelte junge Pärchen, vielleicht frisch verheiratet, zusammen mit einem Verkäufer durch die Ausstellung. Der Verkäufer schiebt eine Art rollenden Tisch, einen Rolli vor sich her, drauf die Pläne vom Architekt der neuen Wohnung, vom neuen Eigenheim. Der Bernhard Rinderli ist Leiter der Sparte Bad und uns zieht zuerst in eine andere Ecke, zu der Ausstattung der Mietshäuser und öffentlichen WC. Wir stehen vor einem Waschtisch, vor einem Brünneli, wie man es aus x Bürotoiletten oder Miethäusern kennt. Schlicht, weiss, Keramik, eine neutrale Form.
Sie sehen, das ist eigentlich, sind so die Standardformen, die seit Jahren laufen. Das ist ein bisschen Mainstream. Im Mietwohnungsbau kann man ja nicht extreme Formen bringen, weil da sollte man eigentlich Formen und Farben haben, die über Jahre passen im Mieter.
Nicht zäckig, nicht zu rund, praktisch. Varianten gibt es bei den Armaturen, die vielleicht sogar ein Mieter mal noch mitreden darf. Gibt es zwei Wasserhähne oder einen Mischhahn, elegant länglich oder innen rund? Die meisten Kunden in der Ecke der Ausstellung sind aber Leute von Baugenossenschaften oder von Immobilienabteilungen von Banken und Versicherungen, die sich schnell einen Überblick verschaffen und ganze Blöcke ausstatten mit einem soliden Bad. Häufig landet es dann bei einem Modell. Kostenpunkt alles inklusive, rund 7'000 Franken, erzählt Bernhard Rinderli.
Das ist ein klassisches Mieterbad, in etwa 2,40 m mal 1,80 m oder mal 2 m sind die. Mit einer Badwanne drin, Standardbadwanne, 70, 75 cm breit, 170 lang, zwei Lavabo und ein Wand-WC und drüber einen grossen Spiegelschrank oder wieder wie hier zwei Spiegelschränke.
Es gibt wenig Schnickschnack in diesem Segment.
Hier gehen wir jetzt vom Bereich der Mieterbäder gehen wir in den Privatbereich über. Privat heisst bei uns der Private, der eine Eigentumswohnung, ein Einfamilienhaus kauft. Und dort unterscheiden wir komfortable Bäder im mittleren Preissegment und dann den Luxusbereich.
In den letzten Jahren gab es einen deutlichen Trend zu kantigen, quadratischen Formen bei den Lavabo. Schlicht, klare Linien, das hat als modern gegolten. Ist aber auch schon wieder vorbei.
Jetzt kommt aber schon wieder ein bisschen auch die runden Formen, ein bisschen das Liebliche, ein bisschen mehr das Feminine kommt wieder zum Ausdruck, oder? Also es gibt immer, jeder Trend hat wieder einen Gegentrend, oder?
Schon länger gibt es sogenannte Aufsatz-Waschtische. Das sind quasi Waschbecken, die auf einem Tisch auf einer Platte stehen. Manchmal sehen sie aus wie eine grosse Salatschüssel.
Früher in den 80er Jahren musste alles bündig eingebaut sein bei den Möbeln. Und dann ist man einfach sehr schnell ist irgendwann wieder ein Trend entstanden, dass der Waschtisch markant auf dem Möbel aufgesetzt werden.
Wie früher?
Eigentlich ganz früher, wie man es früher hatte, in alten Zeiten, ist das heute wieder voll im Trend.
Mit einem Krug mit Wasser, das man genau. Gefüllt hat. Das ist so ein das Retro-Design quasi.
Absolut, ja. Absolut. Und man ist frei. Man kann entweder kann man ein Möbel haben und den Waschtisch draufsetzen. Oder es gibt auch viele Leute, die nur eine Granitplatte schön durchziehen im Bad innen oder eine schöne Holzplatte und den Waschtisch aufsetzen.
Ein besonderes Design haben die Lavabo, die ganz flach sind, ein bisschen wie ein Tablet. Viele haben es nicht von diesen ausgefallenen Modellen. Und besonders praktisch sagen die also auch nicht. Dort kann es dann bei einem starken Wasserstrahl schon mal recht spritzen.
Aber wir haben den Kunden schon darauf aufmerksam gemacht, dass halt in der Praxis ein bisschen raus spritzen kann. Aber der Kunde, der jetzt einfach ein extremes Design will, der schaut weniger auf die Funktionalität. Dem steht halt das Design im Vordergrund.
Der Bernhard Rinderli lässt sich selber an der Messe inspirieren. All zwei Jahre in Deutschland, dort ist eine der grössten Messen für Badzimmer und Bäder. Und jedes Jahr reist er auch auf Bologna. Gerade ist er zurückgekommen. Bei den Italienern sieht man immer viel Neues. Das Mal sei es aber etwas anders gewesen.
Das Mal, haben wir gesagt, war eigentlich keine Innovation, es war kein Innovationsschub, mehr Perfektion. Das letzte Mal war ein grosser Innovationsschub im Bereich der Wellness-Duschen, im Bereich der Badmöbel, aber dieses Jahr ist mehr perfektioniert worden. Die gleichen Wellness-Duschen und Armaturen hat man eigentlich dieses Jahr gesehen, aber schon mit Touchscreen, sie sind verbessert worden, sind moderner worden, aber einen grossen Innovationsschub eigentlich nicht.
Das ist dann auch die grosse Entwicklung der letzten Jahre. Immer mehr Leute bieten auch in ihrem privaten Bad eine kleine Wellness-Oase und leisten sich zum Beispiel eine Dusche mit Düsen auf der Seite und einer grossen Brause oben.
Sie sehen hier riesige Decken, Brausen in der Decke eingelassen. Und da kann ich die verschiedensten Strahlen habe ich da. Ich kann den Reinfall noch draussen runter, einen sogenannten Regenvorhang machen und mitten drin sein. Ich kann dann oben den ganzen in Betrieb nehmen, dann kommt die ganze Decke draußen und sie sehen noch Licht eingebaut. Oder? Und da gibt es heute schon bereits Dertige, wo ich auch das Licht abwechseln kann in den verschiedenen Lichttönen. Ich kann auch, habe ich gesehen, die neuesten an der Messe, man kann sogar den Durchfluss und alles regeln, heute mit sogenannten Touchscreen-Lösungen an der Armatur. Also da wäre noch sehr viel gut in diesem Bereich. Hin. Und da sehen Sie jetzt hinten aus Chromstahl, einen Bodenablauf, eingeladen.
Allein diese Dusche kostet dann etwa so viel wie ein ganzes Standardbad aus der Abteilung Miethäuser. Übrigens noch ein Wort zu den Plättli. Auch dort beobachtet man in den letzten Jahren, völlig hin sind kleine Mosaiksteinchen. Hellblau, Grau, Grüntöne, Brauntöne. Und trotzdem?
In etwa 98% der Badzimmer sind weiss. Weiss ist die Farbe im Bad, ist eine neutrale Farbe. Sieht auch immer super aus. Weiss hat irgendwie so eine Assoziation wie zu super.
Wenn es super ist, sieht es super aus, ja.
Da haben Sie recht, ja. Es hat einmal in den 70er Jahren in späten 70er Jahren haben wir viel Werbung gemacht für farbige Badzimmer.
Bahama Beige, Moosgrün oder Sorrento Blau haben die Farben geheissen. Es hat aber nicht funktioniert, sagt der Fachmann. Und wer jetzt noch in einem moosgrünen Bad wohnt, stimmt dem Fachmann vielleicht zu.
Die Reporterin Martina Schneider weiss übrigens, von was das sie redet. Wer weiss, vielleicht kommen ja die moosgrünen Badzimmer wieder. Ein Blick voraus, was Trends sind im Treffpunkt, da in ein paar Minuten.
Can't go a day without your face going through my mind. In fact, not a single minute passes without you in it. Your voice, your touch, memories of your love are with me all of the time. Made your escape. You put us behind. No matter how I try, I can't do the same. Let me let go, darling. Won't you? I-
inspiration for me. I try to find the bright side, baby. But everywhere I look, everywhere I turn, you're all I see.
Dann in der Treffpunkt zum Badzimmer mit der Mail von der Andrea Berger aus Rezünz. Sie ist kürzlich an einem exklusiven Ort auf dem WC und hat dort ein Lavabo gefunden, wo sie dann hat müssen die Hände waschen, hat es einfach überall rausgespritzt. Es sei nicht möglich gewesen, die Hände waschen ohne rings um das Lavabo einen See hinterlassen. Der Titel von dem Mail: Lavabo Design contra Nützlichkeit. Jetzt habe ich im Studio die Frau, die wir in der ersten Stunde schon gehört haben. Sie ist Kathrin Eberhard, Architekturhistorikerin. Historikerin, da schauen wir zurück. Jetzt schauen wir aber gleich voraus mit Ihnen, Frau Eberhard. So etwas, oder? Das, wo geht die Entwicklung noch an? Ist es wirklich anfangen so, dass es hauptsächlich schön aussieht, aber nicht unbedingt muss praktisch sein?
Nein, das glaube ich eigentlich nicht.
Ja, in welche Richtung geht es denn?
Also, es ist wahrscheinlich schon noch ein bisschen Entwicklung von der Fläche drin. Also noch nicht alle haben ein riesiges Bad bis jetzt. Da haben wir ja auch in der ersten Stunde schon mal schnell angeschnitten. Von dem her glaube ich schon, dass es noch mal ein bisschen Fläche wird. Aber die Fläche vom Bad in Relation zur Fläche von der Wohnung wird jetzt nicht völlig ausufern, glaube ich. Auch nur schon aus finanziellen Gründen. Gerade in der Stadt, wo man nicht vorigen Platz hat.
Warum hat sich eigentlich das Bad zu so einem wichtigen Ort entwickelt in den letzten, ich glaube, kann man sagen, 2 Jahrzehnten? Die letzten 20 Jahre hat ja das schon zugenommen an Bedeutung.
Ja, ich würde noch viel weiter zurückgehen. Also die Hygiene allgemein, also die Hygiene nicht nur die vom Körper, sondern auch zum Beispiel die Hygiene der Kleider oder die Hygiene von einer Stadt. Die haben ja immer auch eine moralische Komponente, sozusagen. Also das Sprichwort von der weißen Weste zum Beispiel. Dass man, wenn man eine weiße Weste hat, dass man dann ein reines Gewissen hat. Also dass Sauberkeit auch ein Ausdruck ist von
fast moralisch oder einer höheren Ethik, kann man
ja,
das so
genau,
sagen?
Ja, genau, so etwas. Also da glaube ich, hat immer auch mit reingespielt für die Wichtigkeit von dem Badzimmer. Und bei der Stadt zum Beispiel, also wenn man jetzt vom Städtebau redet, Hygiene im Städtebau, dann geht es natürlich auch immer darum, unliebsame Bürger oder Gruppierungen zu erziehen Stadtteil neu zu organisieren. Also das sind ja im Prinzip ganz grosse Kreise, die dann das super sein und die Hygiene züchten.
Also das Badzimmer auch wie eine erzieherische Massnahme?
Durchaus, ja. Gerade in dem Jahrhundert. Im letzten, muss ich sagen, also im 20. Jahrhundert.
Man kann nicht davon ausgehen, je grösser das Badzimmer, umso grösser die Ethik und Moral. Das verhebt nicht.
Nein.
Also im Moment haben wir die Wellness-Oase, wir haben grosse Bäder. Die Architektur vom Bad, eben, Sie haben gesagt, das hat sich nicht linear entwickelt. Das hat immer wieder so Bögen drin gehabt.
Ja. Also gerade wenn man eben wieder 2000 Jahre zurückschaut, dann haben ja die wohlhabenden Römer in ihren Villen natürlich im Prinzip wie kleine Privatthermen gehabt. Also das ist nicht ein Raum, das ist nicht ein Zimmer in dem Sinn, sondern das ist eine Folge von Zimmern. Und dann ist es wieder zurückgegangen bis zu der Nicht-Existenz von einem Raum, wo man sich wäscht. Und dann hat sich's wieder langsam im Barock wieder mit dem Cabinet de Toilette, wo man aber zuerst nichts mit Wasser gemacht hat sich's dann langsam entwickelt zu einem Raum, wo man heute in jeder Wohnung finden.
In dem Kabinett der Toilette hat man sich vor allem pudert, oder? In der Barockzeit?
Ja, genau. Also Wasser ist eigentlich wenn, oder Bäder, sagen wir, sind nur zu medizinischen Zwecken angeordnet worden. Und auch dort ist man nicht, also hat es den Ärzten gehabt, die das Gefühl hatten, ja, es ist gut. Andere haben gesagt, das Wasser kann über Poren von der Haut irgendwelche krankmachenden Miasmen eintragen. Also da sind die Meinungen natürlich auch nicht alle gleich gewesen.
Wenn jetzt also so eine Wellenbewegung war, immer wieder in der Architektur, jetzt sind wir an einem Punkt, wo Bad sehr gross sehr sind, vielleicht sind. Noch grösser werden, gibt es irgendwann einen Rückschritt. Also ich meine, jetzt können wir ja da Kaffeesatz lesen, aber haben Sie wirklich das Gefühl, das gehe wieder mal zurück, dass man sagt, vielleicht auch Raumplaner ist, man hat den Platz gar nicht,
jetzt ja, wird's also wenn, dann natürlich
aus dem Grund.
Ich jetzt sagen, ja. Ich weiss es ja nicht, aber ich würde sagen, wenn, dann nur aus ökonomischen Gründen, also einfach aus Knappheit an Ressourcen, ja, vielleicht merkt man plötzlich auch, wir können gar nicht mehr so viel Wasser verbrauchen. Oder, ich weiß es nicht, ja.
Möglich.
Dass man dann plötzlich realisiert, das Bad ist ja dann gar nicht mehr so wichtig, wenn man nicht mehr jeden Tag zweimal duschen kann.
Mhm. Und dann wird die Badwanne sicher auch nicht mehr einen Platz haben, einen festen Bestandteil
ja, weiss.
In einem Bad. Wir sehen es vielleicht in 30, 40 Jahren, dann, wenn man wieder so seitlich ins Bad rein schleichen und kaum aneinander vorbeikommt. Wir wissen es noch nicht, aber es könnte sein, dass die Entwicklung wieder in diese Richtung geht. Beim Badbauen sollte man ja sowieso an die Zukunft denken, jetzt auch an die nähere Zukunft. Wenn man mit 40 ein Bad baut, ein Haus baut und dann ein Badzimmer drin hat, sollte man vielleicht schon sich überlegen, wie sieht das Bad aus oder wie soll das sein, wenn ich dann 20 oder 30 Jahre älter bin. Für das haben wir auch einen Fachmann im Studio von ihm. Die guten Tipps in ein paar Minuten.
Come on and free me. Free me from
Heute braucht man Geduld auf der Strasse und wer weiß, vielleicht ist man froh, wenn man am Abend heim kann und ein Entspannungsbad geniessen zum Beispiel, gerade wenn man im Stau gestanden ist. Wer ein Badzimmer neu baut, also wer jetzt eine Wohnung kauft und die selber einrichtet oder ein Haus baut, der sollte sich vielleicht schon auch in den 30er so oder 40er überlegen, wie sieht denn das Badzimmer aus, wenn ich älter bin, vielleicht auch nicht mehr ganz so beweglich. Der Fachmann für diese Fragen ist der Felix Bohn, Fachberatung für altergerechtes Bauen und Wohnen. Herr Bohn, ab wann sollte man sich überlegen, wie so ein Bad für ältere Menschen aussieht? Was geben Sie da so als Tipp?
Ja, Sie haben es eigentlich schon gesagt. Ich denke, wenn man 30, 40 ist, ist es kein schlechter Moment. Oder eigentlich müsste man sagen, jedes Mal, also entweder wenn man eben eine Wohnung kauft, etwas baut oder wenn man das Bad sowieso umbaut, ob man dann 30 ist oder 50 ist, ist sicher der richtige Moment, um zu denken, das Bad startet dann wieder 20, 30, 40 Jahre, dass man dann schon daran denkt, in 40 Jahren bin ich ja dann, habe ich eine andere Gesundheit vielleicht und bin dann froh, wenn es ein bisschen bequemer ist.
Aber mit 30 denkt man eben meistens noch nicht so weit. Da kann man sagen, jetzt tue ich mir ein schönes Designerbad rein und kann ja dann in 20 Jahren immer noch etwas anderes machen.
Das kann man heute zum Glück sogar eigentlich ein bisschen sagen, weil was ja sehr ein Trend ist, sind die flachen Duschen, dass man ganz flache, grosse Duschen hat. Und das ist eigentlich auch das, was man im Alter braucht. Ich glaube, da bestehen auch Missverständnisse, dass man das Gefühl hat, ideales Bad für ältere Menschen sieht aus wie im Pflegespital oder so. Mhm. Das ist nicht so.
Genau, das hat man ein bisschen das Gefühl, ja. Überall hat es Hebel, wo man sich kann heben kann. Und das erinnert einem dann an das Pflegeheim. Genau. Sie haben bei der Dusche angefangen. Wir gehen doch die einzelnen Teile, die zu einem Badzimmer gehören, geht einmal durch. Eben die Dusche, die sollte so flach wie möglich, also kein Hindernis haben.
Ja, wäre ideal. Oder dass sie grosszügig ist und flach ist, damit ich eben nicht noch muss neu mit reinsteigen. Ist ja besonders gefährlich, natürlich, wenn es nass ist oder eben, wenn man nicht mehr so beweglich ist. Ist einfach auch komfortabler. Das ist sicher wichtig. Und dann, das, was Sie vorher erwähnt haben, Griff oder auch die Möglichkeit von einem Klappsitz, das kann man auch immer noch nachträglich machen. Mhm. Dann muss man eigentlich, wenn man baut, mehr schauen, dass die Wände stark genug sind, dass man das später machen kann, wenn man dann den Bedarf hat. Aber das würde ich natürlich auch nicht mit 40, 50 einbauen.
Eben einfach schauen, dass man es dann nachmachen kann. Genau. Jetzt gibt es ja die wunderbaren Duschwände aus Glas, wo man dann nach jedem Duschen muss mit so einem Schaber, dass es nicht die Kalkflecken gibt, würden Sie sagen, das ist gar nichts, weil mit 70 kann man mich vielleicht nicht mehr so gut bücken.
Nein, ich finde, also gut, da können wir jetzt sagen, technisch gesehen gibt es da Lösungen, es gibt da die neuen Beschichtungen, die eigentlich machen, dass das, der Kalk gut weggeht oder gar nicht mehr sich festsetzt. Und sonst sind so Duschwände nicht immer schlecht. Die Frage ist mehr, hat man noch genug Platz, um reinkommen in die Dusche? Eben, wenn man eine grosszügige Dusche hat und einen grosszügigen Zugang, dann spricht überhaupt nichts dagegen. Und man kann auch natürlich so eine Duschwand später mal demontieren, wenn man merkt, jetzt geht das nicht mehr.
Wie ist es bei der Badwanne? Was muss man dort beachten, wenn man schon ein bisschen in die Zukunft denkt?
Grundsätzlich ist eine Badwanne nicht sehr günstig für im Alter. Eben, Sie haben es schon erwähnt mit der Beweglichkeit. Es wird natürlich dann schwierig, in eine Badwanne hineinzusteigen, wenn man vielleicht Schmerzen hat, wenn man nicht mehr so beweglich ist in den Hüften oder Schmerzen im Knie hat. Von dem her sollte man das wahrscheinlich eher vermeiden, außer man sagt wirklich, man ist ein grosser Badfan oder man braucht eben vielleicht gewisse Bäder, weil man Hautprobleme hat. Also in dem Sinn müsste man sagen, Bad eigentlich ungünstig. Wenn man unbedingt das Bad will, dann muss man sicher dann schauen, dass es rutschsicher ist, also dass man rutschsichere Beschichtung hat im Bad und einen Griff, den man sich gut heben kann.
Das ist ein Punkt, wo Sie gerade zum Material sagen, das muss einen rutschfesten Belag haben. Was ist sonst noch wichtig, wo man kann, gerade schon beim Auswählen der Materialien darauf schauen kann?
Also ist sicher auch wichtig, oder die Rutschsicherheit fängt schon an und trifft sich auch, man sollte sicher nicht glänzende Materialien haben, weil die blenden einem auch. Im Alter ist man auch schneller geblendet und meistens sind ja Sachen, die glänzig sind, halt dann rutschig. Also schon mal dort, dass man eher nicht glänzige Materialien wählt. Und wenn man halt dann auch denkt, dass man aufs Alter hin, wir haben vorher gehört, ein bisschen, wie sich die Farben auch verändern, die Farbeinsatz, oder dass die meisten Leute gerne weiss haben, denkt mich, im Alter wäre es eigentlich besser, man würde die Farben einsetzen, weil wenn man natürlich ein weißes Badzimmer mit weißen Apparat hat und nicht mehr so gut sieht, dann kann man sich nur noch ganz schlecht orientieren. Wenn Sie aber vielleicht einen dunklen Boden haben, dann sehen Sie die weißen Apparat viel besser, laufen weniger neu mit rein, Sie können sich besser orientieren.
Und sollten es auch Materialien sein, die recht pflegeleicht sind? Also das würde ja auch schon einer 30-jährigen Hausfrau oder einem 35-jährigen Hausmann nutzen, oder?
Das ist ja so. Also ich meine, es ist allgemein so, dass man kann sagen, dass alles, was wir jetzt davor reden, auch den jüngeren Leuten nützt. Oder wenn wir jetzt sagen, die flache Dusche, die ist natürlich auch viel leichter zum Putzen. Da können Klar. sie einfach den ganzen Boden aufnehmen, oder? Wenn sie da eine haben mit vielen Ecken und Windungen, dann ist das viel schwieriger zum Putzen. Oder wenn sie kleine Kinder haben, sind sie auch froh, wenn alles ein bisschen sicher ist. Oder im Prinzip geht es primär für ältere Leute darum, dass einfach die Sicherheit gewährleistet ist und Selbstständigkeit, dass sie möglichst viel selber machen können, weil, also gerade, das sind ja viele intime Sachen, man will sich, wenn es irgendwie geht, nicht helfen aufs WC oder in die Badewanne. Und das trifft sich aber meistens auch mit den Bedürfnissen von jüngeren Menschen.
Die Beleuchtung, wie wichtig ist die in einem Bad?
Die ist sehr wichtig und wird eigentlich immer unterschätzt. Also man kennt das ja, also die ganz klassische Beleuchtung, die die meisten Leute haben, ist einfach, dass man Leuchtstoffröhren über einem Spiegelschränkchen hat. Und das sollte dann für alles nützen. Oder? Das ist meistens ein ganz grosses Problem, wenn man das gerade wie so Eingangstüren hat ins Bad. Weil wenn Sie sich vorstellen, zu Nacht, Sie gehen ins Bad rein, sind noch ein bisschen müde, zünden das Licht an, das blitzt Ihnen so in die Augen, dann ist das schon für uns schwierig, aber für ältere Menschen noch mal viel schwieriger. Und wenn Sie nur das eine haben als Beleuchtung, dann haben sie meistens in der Dusche viel zu wenig Licht. Und auch da ist es gerade im Alter, wäre es halt gut, man könnte beim Duschen ein bisschen seine Haut kontrollieren, schauen, hat sie irgendwo rote Stellen, und das sieht man natürlich dann auch nicht. Und ich glaube auch überhaupt, dass das Bad macht ja einen freundlicheren Eindruck und tut mehr einladen, zum dort zu bleiben, wenn es hell ist.
Danke vielmals. Das war Felix Bohn, Fachberatung für altersgerecht Bauen und Wohnen im Alter. Jetzt tun wir mal den Blick ausrichten, weg von unserem Bad, wo wir hier haben, und gehen noch ins Ausland. Aus dem Badzimmer weg ins türkische Bad, in ein paar Minuten auf dem Eis.
Ho bisogno di parlarti adesso, ascoltami. C'è un silenzio che nasconde ambiguità. Che non litighiamo più, mi sembra un secolo. Solo indifferenza è quello che si dà. Si sta asciugando il mare. Sei una donna che ha rubato la tua immagine. Non sa più accarezzarmi come te. Hai un sorriso disegnato per difenderti dalle notti che non hanno libertà. L'amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere? Tanto fingere fa male solo a te. Forse è stupido, è l'amore che ho per te, l'amore che non c'è, perché non ti fa piangere, e la voglia pazza di scappare via. Il grigio delle nuvole, se tu non te ne vai, è l'unico colore su di noi. Domani farà un male insopportabile. Quante notti senza sonno passerò. Viaggerò sul treno della solitudine. E chissà quale fermata scenderò. L'amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere? Tanto fingere fa male solo a te. Ma davvero mi credevi così stupido? Forse stupido è l'amore che ho per te, l'amore che non c'è. Adesso ti fa piangere in un timido silenzio intorno a noi. Vorrei poterti stringere nel farti andare via, lasciando un po' di me sulla tua scia. Ti porterò nel cuore, sapendo la tua assenza in ogni istante quanto assedio mi darà. È un po' come morire, vedere
ti ho dato l'impossibile. Tu forse non lo sai, ti ho speso tutto quanto su di noi. Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.
Roy Orbison bei uns auf dem Eis, 17 Minuten vor 11 Uhr, das Badzimmer, unser Treffpunktthema. Wir haben schon erfahren, dass man 2000 vor Christus in Mesopotamien schon die Badzimmer gehabt hat. Natürlich nicht in dieser Form wie wir, aber es hat sie schon gegeben. Die Römer hatten auch Bäder und Türken, die haben auch Bäder, schöne Bäder. Der Hammam oder das Hammam, das gibt es zum Beispiel da bei uns in der Schweiz auch vereinzelt, so als Wellness- und Entspannungsoase, da geht man ins Hammam. Aber wer hat es erfunden? Die Frage geht an Werner van Gent, er ist der Türkei-Korrespondent von Schweizer Radio DRS. Werner van Gent, wer hat denn das Badzimmer in der Türkei, das Hammam, tatsächlich erfunden?
Also sicher nicht die Türken selber. Es gibt das alte, das griechisch, altgriechisch, altrömische, die Thermen, und die sind dann eins zu eins übernommen worden im Byzantinischen Reich, und nachher hat dann im Osmanischen Reich haben die Türken das verfeinert. Es gab dann auch noch der Einfluss aus Zentralasien. Dort hat man reine Dampfbäder gehabt. Das zusammen mit den Thermen aus der griechisch-römischen Zeit hat dann diese spezielle, diese besonders schöne Form von Badzimmer, öffentlichen Badzimmer vom Hammam erzeugt.
Wie funktioniert so ein Besuch in einem Hammam?
Es ist zunächst einmal sehr zeitraubend, also man muss wirklich Zeit haben. Also es hängt natürlich davon ab, wie das Hammam strukturiert ist. Aber wenn ich jetzt auf Istanbul mich beschränke und dort in die Gegend, wo ich lange gewohnt habe, da gab es ein historisches Hammam, und dort kam man dann rein, man hat gemeldet, was man will, mit oder ohne Massage, und bekam ein großes Badetuch und ist dann in einen großen Raum gegangen, wo es in der Mitte eine Marmorplatte gibt, und da hat man sich zunächst einmal akklimatisiert, weil es ist natürlich sehr heiß, es ist der heiße Dampf und vor allem auch heiße Luft. Und dann ist man im Sitzaklik, Entschuldigung, gegangen. Das ist der heiße Raum, und dort ist es dann wirklich heiß. Sehr oft sind das dann Nischen, die man persönlich verwenden kann und wo heißes Wasser aus der Wand kommt. Dort muss man sich zunächst einmal gründlich waschen, oder man wird von Angestellten, vom Hammam, Frauen haben Frauen, Männer haben Männer als Angestellten, und dann wird man gewaschen. Da wird wirklich gründlich, hat man das Gefühl, die Haut wird weggeschrubbt.
Was hat denn das für eine Bedeutung, das mit Wasser übergüssen? Hat es überhaupt eine Bedeutung, muss ich so fragen?
Also das mit Wasser, natürlich gab es damals als die in der Blütezeit des Osmanischen Reiches, also im 16. 17. Jahrhundert, als die Hammams wirklich groß wurden und von allen Menschen verwendet wurde, gab es noch keine Duschen, es gab auch keinen Wasserdruck. Also das hat sicherlich damit zu tun. Dann hat es auch eine Bedeutung, man kann, wenn es ganz, ganz heiß ist, sich mit kühlerem Wasser abkühlen. Und so hat man eigentlich diese heiß-kühle Abwechslung. Und es ist vielleicht auch, kann man noch interpretieren, es gibt sicherlich Leute, die das sagen, das hat auch noch ein, dass man auch eine inneren Säuberung vornimmt, irgendein symbolischer Gehalt. Aber ich denke, das ist vor allem aus praktischen Gründen.
Und da wird eben richtig geschrubbt, wie Sie gesagt haben. Da tut einem Schier nachher tut weh, oder ist es nicht ganz so
schlimm? Ja, man hat das Gefühl, dass es überhaupt keine Haut mehr gibt. Aber es ist am Ende, man ist erschöpft, total erschöpft. Und dann kommt eben die dritte Stufe des Hammams, und dann legt man sich wieder auf seine warme Marmorplatte und ruht sich aus und hat wirklich ein wohles Gefühl. Und das Ganze, wie gesagt, kann mehrere Stunden gehen.
Wenn Türkinnen und Türken so gerne ins Hammam gehen, und ich gehe jetzt mal von dem aus, haben sie überhaupt daheim eine Badwanne?
Ja, es hat sich natürlich in den, sagt man, in den letzten 100 Jahren, nachdem wirklich die Häuser auch eigene Bäder bekommen haben, es gibt ja fließendes Wasser und so, ist die Bedeutung des öffentlichen Hammams ist stark zurückgegangen. Also man geht vielleicht noch einmal in Ferien, nur einmal im Jahr in so ein Hammam, aber in der Regel hat man zu Hause ein Mini-Hammam oder einfach ein Badezimmer, und man versucht das zu tun, was früher im Hammam getan wurde, aber man hat weniger Zeit, also da ist auch die Moderne hat zugeschlagen, würde ich sagen, und das Hammam ist vorwiegend jetzt heute ein Touristenattraktion und wird aber auch noch von sehr armen Leuten verwendet, die selber kein Badezimmer haben.
Danke vielmals auf Istanbul, der Werner van Gent ist das gewesen, Türkei-Korrespondent von Schweizer Radio DRS über das Hammam. Die beiden Herren, die wir zum Abschluss noch hören, die sind nicht im Hammam, die sind in einer ganz gewöhnlichen Badwanne. Und was die erleben, das hören sie in 3 Minuten.
You see the little bird of eyes will be the prettiest thing. We can gather rain in the forest rain to hold our happy faces. Breeze
just as paradise population too. I know together we can make a pretty world for me and for you, for you. It's what I long to make a world with you.
In 9 Minuten ist es 11 Uhr und dann gibt es Nachrichten, aber vorher gibt es noch etwas zum Lachen. Der unvergleichliche Lorio, der darf natürlich nicht fehlen in einem Treffpunkt, wo es ums Badzimmer geht. Er und eben noch einer im Bad, die Herren im Bad.
Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber ich wäre jetzt ganz gern allein.
Wer sind Sie denn überhaupt?
Mein Name ist Müller-Lüdenscheid.
Klöbner, Dr. Klöbner.
Angenehm.
Angenehm.
Können Sie mir sagen, warum Sie in meiner Badewanne sitzen?
Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem weiter.
Von Baden kann nicht die Rede sein. Es ist ja kein Wasser in der Wanne.
Als ich das Bad betrat, saßen Sie im warmen Wasser.
Aber Sie haben es ja wieder abgelassen.
Weil Sie es eingelassen haben, Herr Dr. Klöbner. In meiner Wanne pflege ich das Badewasser selbst einzulassen.
Na, dann lassen Sie es doch jetzt ein.
Mein Badewasser lasse ich mir ein, wenn ich es für richtig halte.
Gewiss, natürlich. Es sitzt sich recht kühl, einfach so in der Wanne.
Ich sitze gern mal ohne Wasser in der Wanne.
Ach.
Was heißt ach?
Ach, Sie sagten, dass Sie gern ohne Wasser in der Wanne sitzen und ich meinte ach.
Aha.
Ich hätte auch aha sagen können, aber ich wollte meiner Verwunderung darüber Ausdruck geben, dass Sie es vorziehen, ohne Wasser in der Wanne zu sitzen.
Herr Dr. Klöbner, ich leite eines der bedeutendsten Unternehmen der Schwerindustrie und bin Ihnen in meiner Badewanne keine Rechenschaft schuldig.
Nein, nein.
Ich entscheide persönlich, ob ich mit Wasser bade oder ohne.
Ja, ja.
Im Übrigen sagte ich nur...
Herr Müller-Lüdenscheid...
Bitte lassen Sie mich ausreden. Ich sagte, dass ich, wenn es die Situation erfordert, durchaus in der Lage wäre, auch mal ein Wannenbad ohne Wasser zu nehmen.
Ja, ja.
Und die Entscheidung darüber, ob ich mein Wannenbad mit oder ohne Wasser zu nehmen habe, lasse ich mir von niemandem aufdrängen.
Nein, nein.
Auch von Ihnen nicht, Herr Dr. Klöbner.
Herr Müller-Lüdenscheid, es wäre ja immerhin denkbar, dass es gewisse Argumente gäbe, die dafür sprechen, das Wasser jetzt einlaufen zu lassen.
Wie wollen Sie das beurteilen?
Mein Gott, ich bade ja auch nicht zum ersten Mal.
So.
Und nach meiner Erfahrung ist eben ein warmes Wannenbad mit Wasser zweckmäßiger als ohne.
Das ist Ihre ganz persönliche Meinung, Herr Dr. Klöbner. Aber man darf ja wohl noch anderer Ansicht sein.
Ach was?
Sie können sich in meiner Wanne eine eigene Meinung überhaupt nicht leisten.
Herr Müller-Lüdenscheid.
Herr Dr. Klöbner, ich lasse jetzt das Wasser ein, wenn Sie mich höflich darum bitten.
Bitte.
Höflich.
Höflich.
Na also. Was machen Sie da?
Ich lasse etwas kühleres Wasser ein.
Das ist sehr aufmerksam, aber ich hätte doch gern noch eine Kleinigkeit von dem Heißen.
Wenn ich jetzt einen Schuss von dem Kalten dazu nehmen könnte.
Das war eine Idee zu viel. Ach, ich glaube, noch ein paar Tropfen Heißes und man könnte sich einigen. Geht es so?
Oh ja, vielen Dank.
Oh, bitte sehr. Die Ente bleibt draußen.
Herr Müller-Lüdenscheid.
Die Ente bleibt draußen.
Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente.
Nicht mit mir.
Ich kenne Sie ja erst seit heute.
Wenn Sie die Ente hereinlassen, lasse ich das Wasser heraus.
Das sind wohl die Erpressermethoden Ihrer Gangsterfirma.
Herr Dr. Klöbner.
Herr Müller-Lüdenscheid.
Akademiker wollen Sie sein?
Also was ist jetzt?
Ich lasse das Wasser heraus, wenn Sie die Ente hereinlassen.
Ich nehme meine Ente herein.
Wo ist der Stöpsel?
Sie sitzen drauf. Wissen Sie eigentlich, dass viele Menschen überhaupt kein Bad besitzen?
Ach, Sozi sind Sie wohl auch noch.
Herr Müller-Lüdenscheid.
Herr Dr. Klöbner. Also lassen Sie die Ente in Gottes Namen herein.
Nein. Mit Ihnen teilt meine Ente das Wasser nicht.
Sie lassen sofort die Ente zu Wasser.
Ich denke nicht daran.
Dann tauche ich jetzt so lange, bis Sie die Ente zu Wasser lassen.
Bitte sehr.
Es ist mir ernst. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei.
Da sind Sie ja schon wieder.
Jawohl.
Passen Sie mal auf.
Herr Dr. Klöbner, hören Sie? Wenn Sie nicht sofort auftauchen, verlasse ich die Wanne. Die Luft anhalten kann jeder.
Was sagen Sie nun?
Sie langweilen mich.
Aber ich kann länger als Sie.
Es gibt Wichtigeres im Leben.
Was denn?
Ehrlichkeit, Toleranz, ja. Mut, Anstand,
ja, ja,
Hilfsbereitschaft, ja. Tüchtigkeit, Zähigkeit,
ja.
Sauberkeit.
Aber ich kann länger als Sie.
Es kommt auf den Charakter an.
Aber ich kann länger als Sie.
Und das glaube ich Ihnen nicht.
Dann tauchen wir jetzt gleichzeitig.
Wie Sie wünschen.
Dann werden wir es ja sehen.
Das werden wir sehen.
Ich habe schon ganz verschrumpelte Finger.
Ich auch.
Also, eins, zwei,
drei.
Ist hier jemand? Hallo? Entschuldigen Sie, ist das hier Zimmer 107?
Der Lorio Herren im Bad zum Abschluss von unserem Badzimmertreffpunkt auf dem Eis mit der Ladina Spiess.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.